Schwester, das Thema, das habe ich mir nicht selbst ausgesucht, das hat mir ein Glaubensbruder aufs Herz gelegt. Der hat gefragt, kann Gott traurig sein? Kann Gott traurig sein? Und ich fand das interessant, diese Frage. Und ich glaube, bevor man diese Frage beantwortet, muss man erstmal wissen, wer Gott ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute etwas hören von den Eigenschaften Gottes. Denn Gott hat sehr viele Eigenschaften. Das Problem ist, dass wir Christen uns leider zu wenig beschäftigen mit Gottes Eigenschaften. Und merkt dir eins, je besser du Gott kennst, desto besser kennst du auch dich und desto besser kannst du ihm nachfolgen. Wenn du einen guten Freund hast oder eine gute Freundin, dann musst du dir mal selbst die Frage stellen, warum ist diese Person eigentlich so nah an meinem Herzen? Und es wird wahrscheinlich deswegen so sein, erstens verbringst du wahrscheinlich sehr viel Zeit mit dieser Person. Und Freunde sagen sich die Wahrheit. Und Freunde interessieren sich füreinander. Und die Frage, die wir uns mal stellen müssen am Anfang ist, wann hast du das letzte Mal oder überhaupt mal gebetet, Herr, ich möchte dich besser kennenlernen? Und zwar deswegen, damit ich dir noch mehr Freude machen kann. Ich möchte wissen, noch viel intensiver, was dich alles erfreut und was du nicht magst, damit ich mein Leben ausrichte nach dem, was deinem Herzen Freude macht. Ich glaube, das ist eine gute Frage. Kann Gott traurig sein? Das Erste, was wir lesen, ist eine Bibelstelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 6. Da steht, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und ich kann mir gut vorstellen, als Gott die Schöpfung sich ansah nach dem sechsten Tag und er sagte, es ist sehr gut, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Gott sich richtig gefreut hat. Ich glaube, dass der Mensch vor dem Sündenfall unglaublich schön war. Wisst ihr warum? Weil Sünde hässlich macht. Und da gab es noch keine Sünde. Du und ich, wir beide, wir haben noch nie, egal wie hübsch ein Mensch sein mag, wir beide haben noch nie einen Menschen gesehen ohne Sünde. Du hast noch nie eine Natur gesehen, die nicht gezeichnet war von Sünde. Die schönsten Berge, die schönsten Landschaften, die uns jetzt schon so faszinieren, dass wir sagen, das ist ja schon das Paradies. Das ist nichts dagegen, wie es einmal war im wirklichen Paradies ohne Sünde. Und wir haben uns leider an den Anblick der Sünde schon so gewöhnt, dass wir gar nicht mehr wissen, was bedeutet es eigentlich, ohne Sünde zu sein? Und unser Gott ist in sich selbst völlig glückselig, wir werden das nachher noch lesen. Kann Gott traurig sein? Sieh mal, es reute ihn und es betrübte ihn. Unser Gott hat einige Eigenschaften, die aufzeigen, dass er Empfindungen hat. Wir haben da oben im Himmel nicht irgendwie ein Stein oder ein Wesen, was uns überhaupt nicht verstehen kann. Nein, wir haben einen Gott, der Empfindungen hat. Und deswegen konnte es ihn auch reuen und betrüben. Eine tote Materie, da funktioniert das nicht. Ein Stein kann nicht reuen, zeigen oder betrübt sein. Aber wenn ein Herz dort ist, was lebendig ist, dann kann Betrübnis stattfinden. Und ich werde uns jetzt einige Eigenschaften Gottes mal zeigen. Das Erste, er ist ein Gott der Liebe und des Friedens. Ein Gott der Liebe. In 2. Korinther Kapitel 13, Vers 11 steht, damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister, freut euch, lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Und jetzt kommt es. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Der Gott der Liebe. Also Gott ist nicht nur die Liebe, er ist der Gott der Liebe. Das möchte Jesus dir heute ganz persönlich sagen. Das möchte Jesus dir heute ganz persönlich sagen. Ich liebe dich. Und das sagt nicht irgendjemand, das sagt der Gott der Liebe und die Liebe in Person. Sieh mal, die Menschheit hat eines besonders nötig. Liebe. Ich meine wahre Liebe. Und diese wahre Liebe, die ist nur zu finden in Gott. Und wisst ihr, das ist ein Geheimnis. Wir alle haben Sehnsucht nach wahrer Liebe. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du dich bekehrt hast. Aber wenn man sich bekehrt, das bedeutet, man übergibt Jesus sein ganzes Leben mit aller Schuld, mit allem Schmutz und plötzlich findet ein gewaltiger Wechsel statt. Jesus nimmt die ganze Schmutz, den ganzen Dreck, alles das, was ich ihnen auch angetan habe, was ich Menschen angetan habe, was ich mir selbst angetan habe. Er nimmt es weg und beschenkt mich mit einer unglaublichen Vergebung und Gnade. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mein Herz ist gesprungen vor Freude. Und wisst ihr, diese Liebe, die möchte der Teufel lahmlegen. Das Allerwichtigste in deiner Beziehung zwischen dir und Jesus ist, dass du ihn liebst. Und diese Frage musst du dir selbst beantworten. Liebst du ihn noch? Gott ist Liebe. Er liebt dich. Und seine Liebe ist Agape. Er ist der Gott der Agape, der göttlichen Liebe. Was heißt das? Wenn du mal versagst, das kommt ja nicht vor bei uns Christen. Also wenn du mal versagst, ist es oft so, dass es dem Teufel nicht nur gelingt, dass wir sündigen, sondern dass wir dann auch glauben, so jetzt habe ich bei Jesus verspielt. Und ich sage dir eins, wenn er das schafft, dann hast du verloren. Aber du musst eins wissen, Gottes Liebe dir gegenüber ist nicht gebunden an dein Verhalten. Merkt ihr diesen Satz? Einer der wichtigsten Sätze für uns als Christen. Jesus hat sein Leben gegeben. Da wolltest du noch gar nichts von ihm wissen. Da warst du noch gar nicht da. Und selbst wenn deine Liebe erkaltet, erkaltet seine Liebe nicht zu dir. Die Liebe Jesu ist das tragende Fundament unserer Beziehung zu ihm. Und ich möchte dir das heute so sagen. Er sagt dir, ich liebe dich nicht mit der Philia, mit der menschlichen Liebe oder der Bruderliebe. Ich liebe dich mit der Agape. Das ist die höchste Form der Liebe. Die können wir nicht praktizieren. Wisst ihr warum? Weil unsere Liebe meist egoistisch ist. Wir berechnen. Unsere Liebe ist immer berechnend. Und Gott berechnet nicht. Gott gibt einfach, weil er gibt. Haben wir das verdient? Nein. Können wir es erklären? Nein. Und was machen wir damit? Einfach annehmen. Dann sagt die Bibel, oft, dass es ihn schmerzt im Herzen. Es reute ihm, haben wir am Anfang gelesen, weil er ein Herz hat. Kann Gott traurig sein? Jawohl. Warum? Weil er ein Herz hat. Wir werden das nachher noch klar lesen. Da steht wortwörtlich in der Bibel, dass Gott ein Herz hat. Ich glaube, dass es ihn in seinem Herzen unglaublich wehtut, wenn er so manche Dinge sieht, in dein Leben, in mein Leben und was auf der Welt los ist. Das tut uns schon weh, geschweige unserem Herrn. Und er ist der Gott des Friedens. Ich glaube, dass wir auch das bitter nötig haben auf dieser Erde. Liebe und Frieden. Und der Herr hat seine Eigenschaft des Friedens. Das heißt, wenn du mit ihm in einer guten Beziehung stehst, dann wird Frieden dein tiefstes innerliches Sein. Der Frieden Gottes in deinem Herzen bedeutet nicht, dass du äußerlich immer alles Paletti isst. Es kann sein, dass du in ganz großen Nöten bist. Es kann sein, dass du krank bist, dass du Schwierigkeiten hast, dass du mit etwas leben musst, dass in deiner Familie alles drunter und drüber geht. Das kann alles sein. Das ist übrigens nicht unbedingt ein Anzeichen, dass jetzt der Teufel in deiner Familie das Sagen hat. Das kann oft genau das Gegenteil sein. Der Teufel hat in Hiob sein Leben gewütet, weil er gläubig war. Manchmal ist es auch so, weil wir vielleicht durch Schuld und Sünde den Teufel Raum geben. Das ist wieder was anderes. Aber gerade wenn du mit Jesus ganze Sache machen willst, dann wütet der Teufel. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man kann äußerlich angegriffen sein und du kannst innerlich einen ganz tiefen Frieden haben. Man kann weinen und verzweifelt sein und trotzdem im Herzen Frieden haben. Und das ist ganz wichtig, dass du das festhältst. Er ist ein Gott des Friedens. Und Frieden bedeutet auch wirklich glücklich zu sein, auch, ja? Glücklich zu sein. Und die Sünde ist immer ein Frontalangriff auch auf den Frieden. Die Sünde hat im Endeffekkt alles zerstört. Kann Gott traurig sein? Das ist unser Thema. Dann noch eine wichtige Eigenschaft Gottes. Er ist ein Gott der Eifersucht. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, 14 steht, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Jetzt können wir denken, ja, aber Eifersucht ist doch nicht gut. Moment mal. Es gibt eine Eifersucht, die ist nicht gut, das ist unsere menschliche, ja, und da kann man ganz viel sogar kaputt machen. Da ist oft Eifersucht ein Bild, das man nicht vertraut und andere Dinge. Aber der Ursprung der Eifersucht ist in Gott. Geschwister, nicht in der Sünde. Das glauben viele Christen, das ist völlig falsch. Gott ist ein Gott der Eifersucht. Jetzt ist die Frage, warum ist Gottes Eifersucht denn überhaupt da? Das ist ganz einfach, weil er ein Gott der Liebe ist. Und wahre Liebe hat eine gesunde Eifersucht, nämlich sie möchte nicht etwas teilen, was dem anderen nicht im Mittelpunkt stellt. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, weil er seine Liebe mit keinem anderen teilen möchte. Nur die Liebe, die Eifersucht Gottes, die ist völlig richtig. Die Eifersucht des Menschen, die kann oft mit falschen Motiven besetzt sein. Aber Eifersucht, so wie es die Bibel definiert, nämlich dass man mit nichts anderem etwas teilen möchte. Weißt du, wenn du sagst, du liebst deine Frau oder deinen Ehepartner und es ist dir völlig egal, ob der jetzt mit jemand anders zusammen sein würde und du hast keine gesunde Eifersucht, dass du sagst, das ist mein Partner, ja, der gehört mir, den werde ich verteidigen bis zum Tod. Wenn das nicht ist, dann musst du mal deine Liebe überhaupt hinterfragen. Aber gerade in dieser Beziehungsebene gibt es auch eine falsche Eifersucht, ja, wo man denkt, der andere ist mein Besitztum. Das ist wieder was anderes. Aber Eifersucht, und Eifersucht ist ein Zeichen dafür, auch in Gott selbst, weil er ein Gott der Liebe ist, hat er das. Und weißt du, Gott ist auch eifersüchtig auf alles das in deinem Leben, was ihn einen Platz wegnehmen will. Ist egal, was es ist. Es kann ein Hobby sein, was an und für sich gar keine Sünde ist. Aber wenn dieses Hobby ein Stück weit einen Raum wegnimmt, den Jesus haben will, dann wird Gott eifersüchtig auf dieses gucken und wird dafür sorgen, dass du hoffentlich Buße tust und ihm wieder diesen Raum zurückgibst. Gott ist nicht zufrieden mit 80% von deinem Leben. Du kannst nicht sagen, Herr, ich gebe dir 90%, den Rest in 10 mache ich dir mal klar. Dann sagt Gott, dann kannst du gleich wegbleiben. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und weil er dich liebt, wacht er eifersüchtig über dein Leben. Merkst du das? Wenn du eigene Wege gehst, dann gehst du oft in die Sackgasse. Und dein Leben fährst du ein Stück weit gegen deine Wand. Warum? Warum lässt Gott das zu? Ganz einfach. Er werbt um dich. Er möchte das nicht so tun. Aber wenn du deine Wege gehst und er dich nicht anders bremsen kann, dann muss er den schwarzen Schäferhund hinter dir herhetzen. Kennt ihr das? Der Hirte hat ja so einen Hirtenhund. Und wenn die Schafe auf einem Abweg sind, dann schickt er den Hund da los und zwackt die auch. Und wenn die nicht hören, dann kann der auch mal richtig zubeißen, ja. Das macht er nicht, weil er die Schafe hasst. Und der Schäfer hetzt nicht den Hund auf die Schafe, weil er sie nicht mag. Nein, weil der Schäfer sieht, in welche Gefahr sich die Schafe begeben. Und dann holt er den Hund und sagt, jetzt los. Und diese schwarzen Hunde hat Gott auch. Das kann Krankheit sein, das kann Not sein und Schwierigkeiten. Das sind die schwarzen Schäferhunde Gottes, die er in dein Leben zulässt. Warum? Weil es ihm nicht gleichgültig ist, wie dein Leben ausgeht. Und diese Eifersucht ist ein Beweis für Liebe, ja? Denn wenn man nicht eifersüchtig ist, ist der Partner einem egal. Gesunde Eifersucht, ja? Und da können wir uns auch von den Herrn erbitten lassen. Herr, schenk auch in meinem Leben diese gesunde Eifersucht. Und dass ich auch wachsam bin, dass ich nicht zulasse, was deinem Herzen irgendwo betrüben möchte. Das ist ganz wichtig. Dann hat Gott noch eine Eigenschaft. Manche denken, das ist die Eigenschaft des Teufels. Nein, nein, das ist Gottes Eigenschaft. Gott ist ein Gott des Zorns. In Josua Kapitel 7, 1 steht, aber die Kinder Israel vergriffen sich an den Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Zabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von den Gebannten, da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Ja, unser Gott ist ein Gott auch des Zornes. Und das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Also Gott kann auch anders. Und wir haben auch einen Zorn, ja. Der muss auch nicht unbedingt sündig sein. Es gibt einen Zorn zum Beispiel, wenn jemand lästerlich über Gott redet und du wärst darüber ärgerlich und sagst, so redest du nicht in meiner Gegenwart über Gott. Das ist ein guter Zorn. Also wenn du das nicht hast, dann musst du dich überhaupt mal fragen, ob du Jesus liebst. Wenn jemand in deiner Gegenwart Jesus zur Sau macht, sage ich jetzt mal ein bisschen platt ausgedrückt, und du kannst da ganz entspannt sitzen und sagst, oh, ich bin ja ein Christ, ich muss ja immer Liebe zeigen. Weißt du, dann bist du alles andere, aber du hast Jesus überhaupt nicht lieb. Also wenn in meiner Gegenwart zu Unrecht meine Kinder angegriffen werden, dann geht mein Blutdruck auf 500. Zu Recht. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich meine Kinder gar nicht lieben. Versteht ihr? Und so ist Gott auch. Gott ist ein Gott des Zornes. Und wo können wir den Zorn Gottes am brutalsten erkennen? Am Kreuz. Am Kreuz kam der große Blitz, der große Zornesblitz auf Jesus. Und dieser Zornesblitz Gottes hat seinen eigenen Sohn zerschlagen am Kreuz. Gott hat diese Emotion auch. Er ist ein Gott des Zornes. Also man kann ihn auch richtig verärgern. Das lesen wir in der Bibel. Ja? Das ist Gott nicht egal, wie Israel gelebt hat. Als sie ihn gereizt hatten mit den Götzenbildern, da ist Gott richtig zornig geworden und hat gerichtet. Und wäre er nicht in seinem Zorn auch gnädig, dann wäre gar kein mehr von uns da. Auch Israel wird es gar nicht mehr geben. Aber der Zorn Gottes, das möchte man heute natürlich nicht hören. Nein, nein, wir haben so einen Wald- und Wiesengott, so einen zuckerlieben Jesus, der zu alles Ja und Amen sagt. Ja, das ist dein Götze, den du dir erbildest. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Ja, also Gott hat auch diese Eigenschaften. Dann, Gott freut sich von Herzen. In Sprüche 27,11 steht, sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz. So darf ich dem antworten, der mich schmäht. Die Freude. Freude, die höchste Form der Zufriedenheit und die freundlichste dazu. Finde ich so schön, den Satz, ja? Freude, die höchste Form der Zufriedenheit und die freundlichste dazu. Gott freut sich unglaublich über dich. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich kann immer mich am meisten auch freuen oder am fasziniertsten. Mein Herz ist voller Freude, zum Beispiel, wenn ich kleine Kinder sehe. Wenn Gott uns das so schenkt. Ich darf jetzt nun auch zweimal, jetzt schon durfte ich meine Enkelkinder haben, ja, zwei Stück davon. Ich bin super glücklich, ja, dass sie beide gesund sind. Aber ist das nicht eine Freude? Ist es nicht eine Freude, wenn du siehst, dass Gott dir so etwas anvertraut? Ein Kind ist für mich das Größte, was Gott eingeben kann auf dieser Erde. Und als wir jetzt mein Geburtstag von meinem Schwiegervater, wo ich da war, mein Schwager ist ein ganz kleiner, ne, das ist nur ganz, ganz klein. Und wenn du das so siehst, dann denke ich immer, Herr, was vertraust du uns Menschen an? Was Größeres kannst du uns nicht anvertrauen. Das mutet Gott uns auch zu, ja. Das ist eine Verantwortung, die wir haben, dass er uns so etwas gibt. Mehr geht nicht. Manche sagen, was ist der größte Reichtum? Das größte Reichtum ist dein Kind, falls du das noch nicht kapiert hast. Aber das sollst du es möglichst auch mal zeigen dem Kind, ja. Das Kind öfter sagen, dass du es liebst. Das machen wir viel zu wenig, ja. Aber Gott freut sich. Gott ist an Freude. Er freut sich einfach von Herzen. Das ist eine Regung in seinem Herzen. Was meinst du, wenn du zu ihm, er freut sich auch, wenn dein Leben dementsprechend aussieht. Wenn er sieht, dass du dich bemühst, mit ihm zu leben. Er sagt sich bestimmt auch, guck mal, der hat es schwer in seiner Situation, denen geht es momentan gar nicht so gut, aber er versucht, mich zu verherrlichen. Ich kann mir vorstellen, manchmal so, ich bin ganz praktisch, da ist der Vater im Himmel und der Herr Jesus und der Heilige Geist und die gucken sich gegenseitig an und sagen, guck mal, der da unten hier, in seiner Krankheit, ne? Jesus, das ist echt gewaltig, ne? In seiner Krankheit nimmt er sich die Zeit und betet mich jeden Morgen an. Und wenn er mit Menschen spricht, dann schimpft er nicht auf mich, sondern sagt, mein Jesus macht alles richtig. Ich glaube, dass Gott sich darüber gewaltig freut. Und wenn es einen gibt, dem wir Freude schenken, dann wollen wir doch ihm Freude schenken. Wie kann ich Gott am meisten Freude machen? Indem ich ihm mein ganzes Herz gebe. Und indem ich ihm jeden Tag auch sage, dass ich ihn liebe. Und dass ich möglichst alles meide, was seine Freude betrübt. Und wenn ich ihn liebe, dann will ich das nicht, ich muss. Oh, ich darf als Christ das und das nicht mehr tun, weil ja, das ist das völlig falsche Motiv. Ich möchte das als Christ nicht mehr tun, weil es mein Jesus wehtut. Ich weiß nicht, wie deine Definition von Liebe ist, aber wenn ich einen liebe, dann tue ich es gerne für ihn. Ich habe euch das schon mal gesagt, wenn ich weiß, zum Beispiel meine Frau würde rote Rosen lieben, dann kaufe ich ihr keine Stiefmütterchen. Es sei denn, ich will sie ärgern. Ja? Oder ich weiß, dass meine Frau zum Beispiel Unordnung hasst. Ja? Dann sage ich nicht so, bin ich mal gespannt, weil ich sie so doll lieb habe, fliegt der Schuh dahin, der Strumpf dahin und das mache ich jetzt so. Das mache ich doch nicht, oder? Nein, wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich das tun, was ihnen Freude macht. Das ist eine ganz einfache Sache und Gott kann sich von Herzen freuen. Und etwas Großartiges, er ist ein Gott des Trostes. In 2. Korinther 1,3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Er ist der Gott allen Trostes. Er kann trösten. Warum tröstet Gott? Weil er ein Herz hat. Gott liebt es auch, dich zu trösten. Weißt du, das kann manchmal in deinem Leben sein, dass vielleicht keiner mehr Zeit für dich hat. Aber du darfst eins wissen, Gott hat immer Zeit für dich. Gott hat immer Trost für dich. Wisst ihr, wir sind oft alle mal an so einem Punkt, wo wir keine Worte mehr finden, oder? Gott hat immer ein Wort für dich. Und wenn du ihn auch nicht verstehst, dann möchte er dir deinen Trost geben in Form seiner Gegenwart. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist man so angefochten, da findest du keine Worte mehr. Brauchst du auch nicht. Du musst einfach nur in der Nähe Jesu sein. Schmeiß dich einfach vor seine Füße und sag, Herr, ich sag jetzt gar nichts mehr. Das langt. In seiner Nähe bleiben. Ich habe euch das versprochen. Gott hat ein Herz und eine Seele und einen Geist. Jetzt werdet ihr vielleicht gucken und sagen, ist er verrückt geworden? Das werde ich euch von der Schrift beweisen. Zu sagen, das ist ein wichtiger Satz, der hier oben steht. Zu sagen, dass Gott Geist ist, wie es in Johannes 4, Vers 24 heißt, das heißt nicht, dass er ohne Seele wäre. Nur weil Gott nicht materiell irgendwo ist, sondern imaginär Geist, bedeutet es nicht, dass er keine Seele hat. Dass Gott ein Herz hat, das steht in der erstgenannten Stelle. 1. Mose 6,6, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. In seinem Herzen. Die Agape, die größte Form der Liebe. Ja, in seinem Herzen war das. Das hätte auch stehen in seinem Geist, das steht da nicht. Das steht in seinem Herzen. Gott hat ein Herz. Gott sei Lob und Dank, dass er ein Herz hat. Ich bin Gott so dankbar, dass er, obwohl er Geist ist, trotzdem ein fleischendes Herz hat, ja? Dass er Empfindung hat. Dass er nicht irgendwie eine Materie ist, ein Geistwesen, was überhaupt nicht empfinden kann. Viele Christen glauben das. Viele Christen glauben das, dass Gott gar kein Herz hat. Ja, Gott ist ein Geist und kann man sich gar nicht vorstellen und der schwebt da irgendwo rum und ist überhaupt nicht greifbar. Stimmt überhaupt nicht. Das ist eine völlig unbiblische Lehre, völlig unbiblisch. Es gibt so viele Stellen, wo Gott sagt, das tat mir in meinem Herzen weh oder das Herz Gottes. Immer wieder. Ja. Also Gott hat ein Herz. Und Gott hat auch eine Seele oder Geist. Das Wort im Griechischen kann man oft für beides empfinden. Oft ist es so, dass Seele und Geist austauschbar ist, das Wort. Wenn die Bibel sagt, Geist oder Seele ist oft austauschbar. Und hier steht deutlich in 3. Mose 26, 11, und ich werde meine Wohnung in eurer Mitte setzen und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Meine Seele. Was ist denn Seele? Das könnte man eine ganz große Abhandlung machen. Ja? Seele ist letztendlich das, was wir definieren als unsere Persönlichkeit. Mein Verstand, mein Gefühl, mein Wille. Ich als Person. Ist Gott Person? Natürlich. Gott ist eine Person. Gott ist nicht irgendwie so ein Starkstrom, so eine Kraft, eine Macht, die man anzapfen kann. Das ist Esoterik, aber das ist nicht biblische Lehre. Unser Gott ist ein persönlicher Gott. Der Vater ist eine Person für sich selbst, der Sohn und der Heilige Geist. Und alle drei bilden in der Trinität den wahren Gott. Aber jeder für sich ist eine Person. Jeder für sich. Ist ganz wichtig. Und weil Gott diese Dinge hat, hat er sie uns gegeben. Hast du ein Herz? Ja. Hast du eine Seele und einen Geist? Ja. Kannst du trösten? Ja. Kannst du dich freuen? Ja. Kannst du eifersüchtig sein, zornig? Ja, komisch, ne? Warum ist das so? Das ist ganz einfach. Als Gott dich schuf, schuf er dich zu seinem Ebenbild. Er hat die Dinge, die er hat, in dir hineingelegt. Vielleicht hattest du bis jetzt ein völlig falsches Gottesbild. Ich kenne Christen, die sind 30, 40 Jahre in der Nachfolge. Ich glaube nicht, dass sie das wissen. Und dementsprechend sieht ihr Leben aus. Sie haben gar keine Beziehung zu Gott. Sie denken, das ist irgendwie so ein Wald- und Wiesengott, der sowieso keinen Anteil hatte an meinem Leben. Aber wenn du diese Dinge verstehst, dann merkst du, Mann, Herr, du bist mir so nahe. Du hast das, was dich ausmacht, hineingelegt in mein kleines Leben. Und dann wirst du dir erst bewusst, was für eine Würde du als Mensch hast. Über was ist denn Gott traurig? Und da gibt es nur eine ganz große Sache. Über das Böse und die Sünde. Gott liebt Sünder, aber hasst die Sünde. Und die Sünde ist die größte Katastrophe der Menschheit. 1. Mose 6, Vers 5 und 6, da steht, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Allezeit nur Böses und die Bosheit. Das hatte letztendlich die Katastrophe zur Folge. Vor der Sintflut war das Endergebnis, was Gott festgestellt hat. Was war der Grund? Die Bosheit. Und letztendlich durch den Sündenfall. Und über was ist Gott noch traurig? Über Götzendienst. In Jeremia 8, die Verse 18 bis 20 steht, dass auch Gott, ich bin untröstlich, mir bricht das Herz. Hör doch, laut ist das Weinen meines Volkes aus einem weit entfernten Land zu hören. Hat der Herr Jerusalem verlassen, fragen die Menschen? Regiert der König nicht mehr in der Stadt? Warum nur haben sie mit ihren geschnitzten Götzenbildern und ihren wertlosen Göttern meinen Zorn heraufgefordert, spricht der Herr. Gott ist untröstlich dort gewesen. Sein Herz ist gebrochen gewesen. Über was? Über Götzendienst. Was ist denn Götzendienst? Jetzt würdest du vielleicht denken, ja, hör mal zu, Christian, du bist ja wohl verrückt. Ich bin doch kein Götzendiener. Ich bete doch nicht den Baal jetzt an oder den Moloch oder so. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Götzendienst kann in sich sogar eine sehr gute Sache sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Sport machen ist gesund. Sollten wir viel öfters machen, uns bewegen und so, ist gesund. Aber es kann zum Götzendienst werden, dass ich glaube, mein Körper muss ich so übermäßig trainieren und ich muss nur noch jetzt achten, was ich alles esse, kann ich von der anderen Seite des Feldes und bete meinen Körper an, der wird eines Tages stinkend verwesend hier vergehen, es sei Jesus kommt wieder. Nicht falsch verstehen. Es ist bestimmt auch keine Ehre, wenn wir uns total ungesund ernähren und nichts machen, so das, versteht ihr? Wir müssen immer den gesunden Weg finden. Ist Sport an sich Götzendienst? Nein, aber er kann zum Götzen werden. Musik ist etwas Schönes, wunderbar, natürlich. Aber es kann auch mein Götze werden. Es kann mein Götze werden, dass ich denke, dass ich nur noch meine Zeit verbringe und nur noch mich damit so beschäftige, mich so reinsteigere, dass alles andere zurückgeht. Ist an und für sich eine gute Sache. Essen ist etwas Gutes, oder? Kann mein Götze werden. Gutes Essen ist herrlich, aber es kann mein Götze werden. Selbst meine Kinder können mein Götze werden. Meine Frau kann oder mein Ehepartner kann mein Götze werden. An und für sich gute Dinge. Ja? Und wir merken etwas, wie schnell passiert es, dass wir im Götzendienst landen. Ja? Und deswegen sollten wir da wirklich aufpassen. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Vorsicht! Wenn wir diese Dinge wissen, über was Gott traurig gemacht werden kann, ist eine ganz große Gefahr, achten wir darauf, unseren Kindern nicht ein übertriebenes Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Herrn Jesus Christus aufzulegen, wie zum Beispiel das Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater guckt und nicht, dann gibt es ein Schwert und so. Wenn du jetzt nicht artig bist, dann ist der Herr Jesus ganz traurig. Kennt ihr das? Da tut ihr etwas Legen auf ein kleines Herz. Dieses kleine Kind denkt, er hat jetzt die Verantwortung über Gottes Gewissen. Wenn du willst, dass dein Kind zerbricht und geistlichen Wrack wird und später unter Depressionen landet und als in Gott einen Herrscher mit einer Peitsche sieht, mach nur weiter so. Muss dich nicht wundern, dass dein Kind nie mit Jesus leben will, wenn du so ein Gottesbild weitergibst. Da müssen wir wirklich aufpassen. Wir müssen ihnen aber einen gesunden, auch ihnen und jeden anderen, ein gesundes Gottesbild aufzeigen. Ja, Gott ist heilig und zornig und eifersüchtig, ja. Aber er ist auch ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade. Und wir stehen alle in der Gefahr, dass wir immer eine Seite überbetonen. Entweder wir sehen in Gott nur den lieben Gott, der 5 Grade lässt und der alles, da kannst du alles machen mit Jesus. Oder wir sind auf der anderen Seite, wir sehen überall nur den Teufel in alles. Beides ist falsch. Gesetzlichkeit ist genauso falsch wie Schwarmgeist. Beides ist falsch. Nur das Problem ist, dass wir in den heutigen Gemeinden, in viele, die gut biblisch aufgestellt sind, die hetzen ständig nur über die Pfingst- und charismatischen Bewegungen, von morgens bis abends. Die sollten aber auch mal zu Recht kritisieren die Gesetzlichkeit. Es gibt manche Christen, die sind so gesetzlich, ja. Wenn du da keinen Schlips hast, darfst du da nicht predigen. In vielen Gemeinden, wenn ich jetzt so kommen würde, ich glaube nicht, dass ich hier jetzt irgendwie unanständig gekleidet bin. Ich kenne Gemeinden, da dürfte ich so nicht predigen. Da müsste ich jetzt einen Sakko haben und einen Schlips. Und wenn ich das nicht habe, dürfte ich keine Kanzel betreten. Dann sage ich mir, seid ihr geisteskrank? Aber man kann auch von der anderen Seite des Pferdes fallen. Habt ihr einen Prediger gesehen, der ist mit Badelatsche und Bermuda-Shorts und Muskelshirts auf die Kanzel gegangen? Da würde ich sagen, das würde ich auch nicht tun. Versteht ihr? Wir müssen da so aufpassen, dass wir ein gesundes Gottesbild haben. Jemand hat mal gefragt, ja, was ist denn gesund, ja? Ausgewogen. Vernünftig. Nicht da fallen und nicht da fallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie manche Kinder habe ich so entdeckt. Ich war bei Gläubigen auf Besuch, und da waren die Kinder jetzt nicht, die haben sich nicht in einem Baum versteckt, aber die waren in ihrem Zimmer so. Und dann bin ich mit den Kindern ins Gespräch gekommen und dann habe ich gemerkt, dass genau das passiert ist. Ja, ich glaube, jetzt ist alles so komisch. Ich sage, wieso ist denn komisch, mein Junge? Was ist denn passiert? Ja, Mama hat gesagt, weil ich heute so frech war, ist Jesus jetzt ganz böse auf mich. Ich sage, also die Mama, die muss erstmal in die Seelsorge, die kann nämlich da gleich, aber muss ich erstmal den Kleinen wieder aufbauen, ja? Mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht. Gibt ein gesundes Bild. Auch Kindern muss man sagen, dass man Jesus betrüben kann. Klar, aber auf eine gesunde Art und Weise und nicht auf so einer übertriebenen Weise. Ja. Ist ganz, ganz wichtig. Da haben sich ganz viele Gläubige versündigt und versündigen sich weiter. Und das Letzte. Wenn Gott traurig sein kann, ist er trotzdem völlig glückselig in sich selbst? Das ist eine gute Frage, oder? Weil man sagt ja, wenn man traurig ist, das ist ja Sünde oder Schuld, das kann ja nicht sein. Wie soll Gott denn, ein Gott, der vollkommen ist in sich, wie soll der traurig sein? Gott ist völlig glückselig. Das steht im 1. Timotheus 6, 15. Welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und allein ewige, gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Er wird hier genannt der Glückselige. Der Glückselige. Also Gott ist völlig glücklich. Er kann Trauer haben und trotzdem kann diese Trauer in ihn nicht bewirken, dass das irgendwie ihm Schaden zurichten kann, sodass er jetzt völlig in sich zusammenbricht. Das ist auch der Grund, warum dieser Gott jeden Tag auf dieser Erde Tausende von Sünden sieht und trotzdem existiert er in sich selbst völlig glückselig. Aber es betrübt ihn. Versteht ihr? Das ist unser Gott. Manche denken, ja, aber wie soll denn das gehen? Es geht. Es geht. Das ist hier etwas Wichtiges. Ich bin glücklich, ich bin Liebe, ich bin Licht. Das ist unser Gott. Das kann Gott von sich sagen. Ich bin glücklich, ich bin Liebe, ich bin Licht. Und jetzt möchte ich hier zum Schluss noch diese Frage stellen. Sehnst du dich nach Glück? Sehnst du dich nach Liebe? Sehnst du dich nach Licht? Ich kenne einen, der es alles gibt. Der Name fängt mit J an. Nicht Jens, sondern Jesus. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir etwas mitgenommen haben, dass wir ein neues Bild bekommen auch von unserem Gott. Hier an diesem Punkt möchte ich nochmal am Anfang hin, möchte dieses Bild nochmal am Anfang zeigen. Der weinte Jesus, als er auf Erden war. Jesus weinte über Jerusalem. Und so manches Mal denke ich mir, Herr, wenn du mein Leben dir ansiehst, vielleicht vergießt du da auch eine Träne. Ich habe mir für mein Leben etwas vorgenommen. Ich möchte Jesus nicht traurig machen. Warum? Weil ich ihn liebe. Und ich glaube, der Schlüssel, ein gesegnetes Leben zu führen, ist, dass ich Jesus bitte, dass er mein Herz völlig erfüllt mit seiner Liebe. Und dass ich alles, was ich tue, nur noch aus einem Motiv tue. Aus Liebe zu ihm. Ich kann dir eins sagen. Es ist nicht so entscheidend, ob du alles in der Bibel verstehst. Es ist nicht so entscheidend. Es ist auch nicht so entscheidend, ob du manchmal fällst. Ach, das werden wir bis der Herr uns abholt. Ja? Aber eins ist entscheidend. Deine Liebe zu Jesus. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du Gott nicht traurig machst. Das wünsche ich mir auch. Wollen wir uns das heute mal nicht nur vornehmen, sondern dafür beten, jeden Tag. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass ich dich nicht traurig mache. Ich möchte dein Herz erfreuen. Ich möchte, dass du vom Himmel herabschaust auf mein kleines, erbärmliches Leben und sagst, das ist ein verrückter Kerl, mit dem habe ich viel Mühe, aber der liebt mich. Wenn Gott das über mein Leben sagen kann, dann ist alles gut. Möge der Herr das in dein und mein Leben schaffen. Der Herr helfe uns dabei. Amen.